Letzten Dienstag hatte ich die Lea Hungerbühler im Podcast. Dort haben wir zusammen einen Entscheid angeschaut vom Verwaltungsgericht Zug. Dort waren zwei Anwältinnen von Asilex in einem Haftprüfungsverfahren die Gerichtskosten von Franken 2000 solidarisch auferlegt worden. Also es ist ja absolut außergewöhnlich, dass man den professionellen Parteivertreterinnen in diesem Fall die Kosten auferlegt und nicht der gesuchstellenden Partei oder der beschuldigten Partei. Im Entscheid ist zu lesen, das Vorgehen von diesen zwei Anwältinnen sei treuwidrig und rechtsmissbräuchlich. Ich tue unten den Entscheid nochmal verlinken, dass man es selber nachlesen kann. Das Bundesgericht hat dann auf eine Willkürbeschwerde hin, also Willkürbeschwerde heisst, das sind hohe Maßstäbe, man muss quasi Willkür im Entscheid von der Vorinstand nachweisen, hat dann das Bundesgericht die Willkürbeschwerde gut geheissen. Ich betone das so, weil auch das ein außergewöhnlicher Vorgang ist. Also hat die Kostenauflage aufgehoben und hat festgehalten, der Entscheid vom Verwaltungsgericht Zug stehe im klaren Widerspruch zur Aktenlage. Es sei eine pauschale Kritik an Asilex, die sich an den Akten vom konkreten Fall sich nicht bestätigt. Und vor diesem Hintergrund hat dann das Bundesgericht gesagt, die Kostenauflage ist willkürlich. Auch der Entscheid findet sich dem Podcast in den Shownotes beigelegt. Ich möchte die Entscheidung nicht mehr im Detail aufwärmen, aber ich möchte doch Folgendes zu bedenken geben. Da hat die Richterin, das war eine Richterin, zum einen irgendeine Kollektivverhaftung gesehen. Also man hat Anwältinnen sanktionieren und zwar nicht aufgrund des konkreten Falls, sondern vor dem Hintergrund von generellen Vorwürfen gegen Asilex. Also Schablonenarbeit, politische Zwecke. In meinen Augen hat sich da die Richterin sehr weit von ihrem eigentlichen Aufgabengebiet entfernt. Also es ist ja sicher nicht am Gericht, da irgendwelche Organisationen oder die Vertreterinnen von diesen Organisationen pauschal abzuwerten und dann auch gerade noch ohne nachprüfbare Fakten in so einem konkreten Verfahren. Also wenn da der Vorwurf im Raum ist, dass da ein Verfahren für politische Zwecke missbraucht wird, dann ist das ein Bumerang, wo die Richterin selber trifft. Dann hat natürlich so eine Rechtsprechung, wo die Parteivertreter auf einmal eine persönliche Haftung auferlegt, worauf natürlich das Gericht, weil in der Sache entscheiden soll, sich also auch noch als Richterin aufspielt von der Qualität von der Arbeit und der Gesinnung von der Arbeit von der Anwälte, führt das natürlich dazu, dass man Grundrecht auf eine wirksame Rechtsvertretung massiv schwächt. Also wenn du als Rechtsvertreter musst damit rechnen, dass du da in die Haftung genommen wirst, dann hat das eine abschreckende Wirkung. Und das ist natürlich rechtsstaatlich besonders problematisch. Aber doch, ich weiss auch nicht, wie man es sanft sagen will, aber die Gesinnung, die da im Hintergrund steht, dass man sich quasi aufspielt, auch über die Qualität von dieser Arbeit zu richten und dann offensichtlich so Vorurteile lenken lässt, wenn man jetzt den Entscheid vom Bundesgericht nachher sieht, fragt man dich dann schon, was ist dort los, dass eine Richterin das so sieht? Und ganz im Hintergrund ist natürlich die Frage, wie wählen wir unsere Richterin, unsere Richter aus und ist das wirklich am richtigen Ort, in dem man einfach parteipolitisch das untereinander aufteilt wird. Jetzt die Richterin, wo es jetzt da drum geht, die ist von der Zugerin und von der Zuger mit 80,2% der Stimmen gewählt worden. Scheinbar demokratisch legitimiert, aber faktisch ist ja so, die Partei stellt jemanden auf und hat irgendeinen proporzmässigen Anspruch auf den Sitz. Also so ein eigentlicher Wahlkampf findet dann da mal nicht statt. Jetzt tun wir doch die Frage mal weiterspannen. Was wäre, wenn man jetzt nicht nur Anwältinnen und Anwälte in die Pflicht nimmt, sondern jetzt beispielsweise auch die Richterin? Weil offensichtlich hat sie ja willkürlich gerichtet und damit am Steuerzahler sehr hohe Kosten verursacht. Plus den Anwältinnen sehr viel Stress. Oder man geht auch so weit, dass man sagt, Staatsanwältinnen sollen für falsche Handlungen persönlich in die Haftung genommen werden. Wenn man jetzt bei Richtern mal anfängt, das würde natürlich die richterliche Unabhängigkeit massiv aushöhlen. Wenn man bei jedem Entscheid, wo man fällt, im Hintergrund ein persönliches Risiko hat. Und ein Stück weit hat man das eben auch, weil man ja wieder gewählt werden will. Also die Parteien müssen dann wieder portieren. Also muss man dann auch schauen, dass man sich da nicht zu weit aus dem Fenster auslehnt, nicht zu unpopuläre Entscheid fällt. Also da sieht man schon, es ist mit der richterlichen Unabhängigkeit im heutigen Wahlsystem ist das nicht angetastet. Es hängt natürlich immer davon ab, wie die Parteien selber mit dem umgehen. Wir haben es in diesem Podcast auch schon zum Thema gehabt, dass es da durchaus Parteien gibt, die dann zumindest auf Stufe Bundesgericht sehr genau anschauen, wie die Richter entscheiden. Sagen wir, man hätte wirklich eine persönliche Haftung und zwar ganz unmittelbar. Man würde natürlich dann noch defensiver urteilen. Man würde sehr vorsichtig sein, statt eigenständig zu entscheiden. Das würde letztlich die Justiz lähmen. Fortschritt wäre nicht mehr möglich. Das Lernen im vom System wäre nicht mehr möglich. Und der Instanzenzug wäre ad absurdum geführt. Dann eben bei Anwälten, da haben wir es ja dann mit der Lea gehabt. Also da geht auch ein bisschen vergessen, dass man als Anwalt, selbst wenn man amtlicher Verteidiger, Vertreter ist, dass man natürlich letztlich an die Weisungen vom Klient gebunden ist. Also man muss unter Umständen auch schwache oder ganz unpopuläre Fälle vertreten. Und das muss das System auch zulassen. Zumindest wenn man Verteidigungsrecht, wie sie in der Bundesverfassung und in der IMRK gewährleistet sind, ernst nimmt. Und wenn man da natürlich mit Sanktionierungen schafft, dann schüchtert das massiv ein. Und genau das hat ja dann auch das Bundesgericht jetzt in dem Fall, den wir da besprochen haben, als Problem gesehen. Bei Staatsanwälten wäre es dann so, dass die natürlich nur wieder die Anklage erheben, wenn sie 100% sicher sind vom Beweisergebnis. Bei der Frage, ob man Anklage erhebt oder nicht, gilt das in dubio pro reo nicht. Es gilt pro duriore, also im Zweifel hat man Anklage zu erheben, weil es eben am Gericht obliegt, über Recht und Unrecht zu urteilen. Ich habe es im Podcast mit der Lea auch angesprochen. Im römischen Strafprozess, also vor 2000 Jahren, da hat es durchaus Konsequenzen haben für den Ankläger. In der Phase der Republik muss man wissen, dass das System so war, dass private Bürger Anklage erhoben haben. Also das war dort noch nicht eine Aufgabe vom Staat an sich. Und dort ist die Gefahr mit eingegangen, dass man eben Anklagen missbraucht hat für Denunziationen oder politisch motivierte Anklagen. Darum hat es eine Lex Remia de Calumnia gegeben, wo man hätte können für böswillige oder leichtfertige Anklage die entsprechende Person in die Haftung nehmen. Die Konsequenzen waren so, Ehrverlust. Es hätte dann auch so weit können führen, dass man keine politischen oder rechtlichen Ämter mehr hätte können einnehmen. Das habe ich auch schon im Podcast gesagt. Es hat dann sogar Brandmarkungen gegeben, also symbolische Kennzeichen für falsche Ankläger. Und zwar hat man das nicht mit Z oder C, wie ich es gesagt habe, sondern mit K für Kaluminator hat man das brandmarkt. Also für böswillige Anklage ist das gestanden. Jetzt, ich habe gesagt, das sei mir auf die Stirn tätowiert. Da habe ich auch schnell nachgeschaut. Das ist also nicht richtig, sondern zumindest nicht zwingend. Sondern so wie ich es jetzt gesehen habe, hat man das einfach mal so auf der Kleidung tragen. Oder es ist auf der Stirn angebracht worden. Also es ist nicht eine physische Strafe gewesen, sondern eine sozial-symbolische. Der böswillige Ankläger hat man öffentlich stigmatisiert und als unwürdiger Ankläger kennzeichnet. In dem, dass jetzt die zwei Anwältinnen vom Verwaltungsgericht Zug mit der Kostauflage beleidigt worden sind, das ist natürlich auch eine Art Brandmarkung. Und es greift eben leider auch im Strafprozess immer mehr um sich. Aufgrund von der Rechtsprechung vom Bundesgericht ist einmal der Teil von der Honorarnote von der Rechtsvertretungen ist einmal Teil vom Urteil, wird also öffentlich diskutiert. Der Lohn der Richter wird nicht öffentlich diskutiert. Der Lohn der Staatsanwaltschaft, die auch im Raum sitzt, wird nicht öffentlich diskutiert. Aber die beiden Figuren äußern sich zum Lohn der Verteidigung. Führt natürlich auch zu einem Machtungleichgewicht. Dann entsteht eine Art Neidkultur. Man hat dann so viel leckverdiente Anwalt viel. Man sieht gar nicht, was eben selbstständige Anwaltschaft für einen Kostenblock mit sich herumträgt und vergleicht es dann mit dem eigenen Lohn und hat das Gefühl, man kommt zu kurz. Also anders kann ich mir nicht erklären, warum so eine Kürzungskultur um sich greift von den Kosten der Anwaltschaft. Ich meine, wenn man es ganz fair und transparent gestalten möchte, müsste ja auch der Lohn der anderen Verfahrensbeteiligten auf den Tisch und es müssten vor allem auch die Kosten von diesen Strafuntersuchungen auf den Tisch. Der Gutachter hat so viel gekostet, der ganze Apparat von Polizei, Staatsanwaltschaft hat so viel gekostet. Das Entziehungsverfahren hat so viel gekostet. Das Kosten vom Entsperren vom Nattel hat so viel gekostet. Und das müssen wir dann ins Verhältnis zu den Anwaltskosten setzen. Und dann sieht man auch, wie absurd einmal die Kostenkürzungen sind, wenn man sieht, wie da mit dem Ferrari von Seiten der Staatsanwaltschaft in diesen Strafverfahren geschaffen wird. Dort ist ja nicht wirklich ein Kostenbewusstsein vorhanden, sondern es ist jeder Preis gerechtfertigt, wenn es unter dem Zeichen von Strafaufklärung läuft. Es würde mich auch wundern, ob es da Staatsanwalt intern Statistiken gibt, welcher Staatsanwalt verursacht wie viele Kosten. Das wäre auch mal noch interessant zu sehen. Also es ist so ein Unding und dann gibt es auf Ebene Gericht, hat man jetzt Pauschalen eingeführt. Und ein anderes Problem ist, dass sich eben dann da das Gericht zum Richter auch über die Arbeit von der Anwaltschaft indirekt aufschwingt, was unter anderem auch problematisch ist, weil die wenigsten von den Richtern sind selber mal in der anderen Position gewesen. Und ich glaube, da macht man sich ein völlig falsches Bild, wie so eine Verteidigung auf Seite der Anwaltschaft funktioniert. Und umso stossender ist, weil die meisten Anwälte sind einmal auf dem Gericht gewesen. Die meisten Staatsanwälte haben auch sicher Gerichterseite oder die Anwaltschaft gesehen. Und ausgerechnet der, der eigentlich die ausgewogenste Position im Gerichtssaal sollte haben, hat am wenigsten gesehen, zumindest im Kanton Zürich. Weil wenn du Richter werden willst, machst du meistens gerichtsinterne Karriere. Und leider wird viel zu wenig eingefordert und auch gutiert, dass andere Sichtweisen können eingebracht werden, indem man halt außergerichtliche Erfahrungen mitbringt. Und ich hatte auch schon mit Richtern Debatten gehabt. Vor allem, wenn du halt öppe am gleichen Gericht bist, dann kennst du die Praxis von dem Richter. Und ich habe dann auch schon gesagt, aber schauen Sie, Pauschale heisst ja auch, dass wenn Sie vielleicht einmal das Gefühl haben, dass ich sehr günstig geschafft habe, dann müssten Sie mir ja mehr geben. Und es ist ja nicht, dass dann einfach blinde Pauschale festgesetzt wird, sondern du gibst immer deine Honorarnoten ein als Anwalt und basierend auf deren man gibt mir dann eine Pauschale, die aber immer tiefer ist als dein tatsächlicher Aufwand. Also muss man sich dann da auch mal sagen, okay, Pauschale würde bedeuten, einen besonders effektiven, einen besonders erfahrenen, einen besonders kostengünstigen, wenn denn das angestrebt wird von Seiten des Staates, dass die Anwälte möglichst kostengünstig arbeiten, was natürlich dann rechtsstaatlich hochproblematisch wäre, dann müssen wir das ja auch wie gutieren. Also das System mit den Pauschalen finde ich persönlich völlig daneben. Es geht in eine völlig falsche Richtung, fördert das Zwischenmenschliche nicht und letztendlich ist eine funktionierende Justiz auch immer ein bisschen davon abhängig, dass da ein bisschen ausgewogen mit Augenmass, auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Also es steht da mehr auf dem Spiel, als jetzt im Einzelfall 1'000 Franken für den vermeintlichen Steuerzahler zu sparen. Weil es ist ja dann einmal der Witz im Hintergrund, ist ja auch noch früher, haben sie dann im Detail die Honorarnoten müssen besprechen, was natürlich dann der Aufwand, der Sparaufwand, ist gerade wieder aufgegangen, indem eben das Gericht eine Stunde mit dem verbracht hat. Jetzt mit der Pauschale ist es ganz einfach, aber wegen dem nicht weniger bedenklich. Und ich habe es auch schon gesagt, als Anwalt hast du eine immense Verantwortung, vor allem wenn du einen Haftfall hast. Du musst sofort speeden, du bist wie ein Arzt im Notfall. Kein Tag ist gleich wie der andere und du musst sehr flexibel sein. Das kostet sehr viel Kraft und auch das Privatleben leidet sehr darunter. Nicht umsonst haben sehr viele Anwälte Angststörungen. Gewisse Anwälte haben auch einen Herzinfarkt. Burnout, man redet nicht darüber, aber ich habe das Gefühl, sehr viele von Kolleginnen und Kollegen leiden darunter. Also es kommt nicht einfach, weil die Anwälte eine easy Kugel schieben und einen super easy Job haben. Dann amtliche Verteidigungen werden mit 220 Franken entschädigt. Und wenn man dann das ist, nicht so viel Geld, vor allem wenn man den Kostenblock mal wieder sauber anschauen, der dahinter steht. Also mit den angestellten Anwälten, wenn du nur Amtliche machst, verdienst du also gar kein Geld. Aber du kannst den Stress auffangen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn, dass du wegen dem musst Angestellte haben. Und wenn dann eben noch Kürzungen kommen, dann findet auch finanzielles unglaubliches Ungleichgewicht statt. Und man muss auch mal die Statistik anschauen, was ist die Verteilung von der Alter der Anwälte und was kommt da hinten nach und warum drücken immer mehr von fertigen Juristen, auch Leute mit Anwaltspatent, warum drücken die Justiz in Gericht, Staatsanwaltschaft oder ganz in die Verwaltung. Ich habe das Gefühl, immer weniger werden Anwälte, zumindest in diesen Bereichen wie Migrationsrecht, Strafrecht, weil es eben sehr viel Druck, sehr viel Verantwortung, sehr viel auch Negatives, es braucht eine unglaubliche Frustrationstoleranz, es hast auch kein soziales Ansehen und dem verdienst du auch noch schlecht. Also das ist für das System in meinen Augen Gift. Und dann haben wir ja noch das Problem, das klingt jetzt nach Futterneid, ist es aber überhaupt nicht. Aber als Gutachter in einem Verfahren, wo du auf Seite Staat schaffst, machst du quasi eine Begutachtung im Auftrag vom Staatsanwalt. Die arbeiten mit Ansätzen von 350, also 30% höher als der Anwalt. Warum da das soll sein, leuchtet nicht ein, weil die Anwaltschaft hat deutlich mehr Verantwortung. Und ich habe noch nie erlebt, dass so ein Gutachten, Kosten von einem Gutachten nur schon kritisch hinterfragt worden wären. Ganz geschwiegen davon, dass das jemals gekürzt würde. Also dort schaut man es also nicht recht an, beim Anwalt dann aber schon. Und wenn man dann sieht, was da für ein riesiges System dieser beschuldigten Person mit seinem Anwalt gegenübersteht, dann ist das, verstärkt das einfach das Ungleichgewicht umso mehr. Und da von Waffengleichheit zu reden, ist eigentlich ein Hohn. Nichtsdestotrotz setzt die Anwälte, die ich in meinem Umfeld kenne, setzt sich mit sehr viel Herzblut, Engagement ein. Und eben, du wirst nicht Strafverteidiger, weil du Geldtreiber bist, sondern weil du dich als politisch-demokratisches Gegengewicht zu der Staatsanwaltschaft, zu dieser staatlichen Übermacht siehst. Und zwar als Schutz für den Rechtsstaat. Dann eben muss man wie auch persönliche Betroffenheit, wie wenn jetzt einem wieder eine Honorarnote gekürzt wird, das muss man dann wie zurücknehmen, weil man braucht das Maximum an sachlicher Überzeugungskraft. Und man muss unbequem sein. Man muss unbequem sein, auch gegenüber gerade diesen Stellen, die dann letztendlich darüber entscheiden, dass dein Aufwand, ob der angemessen war oder nicht. Also da sieht man ja auch, dass die Perversion von dieser Mechanik, die in unserem System immanent ist. Also ein Staatsanwalt muss mir die Honorarnoten freigeben für das, dass ich ihn plage. Und oft versteht er das vielleicht auch gar nicht, weil er ja gewisse Hintergrundinformationen nicht hat. So wie meine Sicht, wer das vielleicht ein bisschen weiter interessiert, ich habe ein Buch herausgegeben, heisst «Im schwierigen Gelände – Gespräche über Strafverfolgung, Strafverteidigung und Urteilsfindung». Dort habe ich im Hinblick auf die 500. Folge vom Podcast «Auf dem Weg als Anwältin» habe ich meine Gäste nochmal besucht und habe allen die gleichen 17 Fragen gestellt. Und daraus ist ein schönes Kaleidoskop über Strafverteidigung. Es hat aber auch Richter, es hat auch Staatsanwalt, es hat auch Journalisten und es hat auch geschädigte Personen drin, die dort zu Wort kommen. Es zeigt auch, wie verschieden die jeweiligen Ansätze sind. Von unserer doch, finde ich, sehr wichtigen und letztlich auch ehrenhafte Aufgabe. Und der Staat gibt uns ja sehr viel Vertrauen in die Hand, sagt, hey, look, ihr könnt sehr verletzliche Personen, die potenziell vielleicht etwas gemacht haben, aber wir gehen ja von einer Unschuldsvermutung aus, die sollen dir bestmögliches vertrauen. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, die einem da eigentlich in die Hand gelegt wird. Und dass jetzt der gleiche Staat, wie das nicht versteht und anfängt, da Mechanismen, völlig falsche Anreize zu schaffen, leuchtet mir persönlich nicht ein. Und was natürlich auch unbedingt gesagt werden muss, das ist bei weitem nicht alle Richterinnen und Richter, bei weitem nicht alle Staatsanwältinnen. Staatsanwälte sind so, aber es gibt halt immer Repräsentanten vom System, die eben so sind. Und letztendlich hat das dann eben auch eine Ausstrahlung für das ganze Gericht. Jetzt nehmen wir den Fall von dieser Verwaltungsrichterin in Zug. Das hat natürlich eine Ausstrahlung für das ganze Verwaltungsgericht. Also ich habe auch schon über das Obergericht Zürich geschumpfen und dann sind natürlich gewisse Personen pikiert, weil sie sich gar nicht in dieser Rechtsprechung oder im Umgang mit Anwälten so sehen. Und dann haben wir halt das Problem, ja gut, vielleicht könnte man die Sache auch an Personen diskutieren. Könnte ich natürlich auch machen. Aber letztlich sind wir professionelle Vertreter in einem Verfahren. Und also in einer Rolle in diesen Verfahren. Wie sehr will man denn das bei diesen Parteivertretern, Richter, Staatsanwältinnen, wie sehr will man das personalisieren? Sollte ja auch nicht sein, weil die persönliche Meinung sollte ja eigentlich hinter die Funktion zurücktreten. Also ich als Anwalt, ich als Strafverteidiger finde ja strafbare Handlungen auch nicht gut. Aber ich will rechtsstaatliche Verfahren, ich will gerechte Verfahren, ich will richtige Urteile. Also du als Staatsanwältin, du musst vielleicht etwas anklagen, wo du jetzt persönlich findest, okay, ist jetzt das wirklich strafwürdig, aber der Gesetzgeber hat halt das so legiferiert. Also wir sind ein Stück weit auch persönlich unsere Rollen, aber das ist einfach nicht hundertprozentig deckungsgleich. Es ist jetzt viel länger geworden und ein Plädoyer letztendlich für einfach einen anständigeren Umgang miteinander.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.